On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Hallo und herzlich willkommen zur 96. Ausgabe von On the Pitch, der Sportpodcast. Ja, wieder einmal melde ich mich hier. Benny kann heute leider noch einmal nicht dabei sein, jedoch hat er mir zwei kleine Audiodateien zukommen lassen. Also ganz ohne ihn kommt ihr heute nicht weg aus dieser Podcast-Folge. Natürlich halten wir euch wieder einmal auf dem Laufenden, was in der vergangenen Woche in der Welt des Sports alles passiert ist. Wir hatten ganz viele Ereignisse wieder einmal auf der Agenda. Wir hatten ja einen spannenden DFB-Pokal, da ist das Finale jetzt klar. Wir hatten viele weitere Ereignisse im Fußball, auf die wir natürlich alle im zweiten Teil zu sprechen kommen, aber auch viele andere Ereignisse, die Thema in dieser Folge sind, unter anderem eben Formel 1, da kommen wir gleich darauf zu sprechen. Die Snooker-WM ist weitergegangen, das DHB-Pokalfinale im Handball hat stattgefunden, im Radsport nähern sich so die ganz großen Highlights so langsam im ganzen Rennkalender, im Tennis gibt es ein paar Neuigkeiten und so steigen wir einfach direkt ein, würde ich sagen, mit der Formel 1. Es war das große Auftreten in Europa das erste Mal dieser Saison. Der große Preis der Emilia-Romagna stand auf dem Programm, das heißt, in Imola wurde gefahren, dort wo 2006 das letzte Mal ein Ferrari gewonnen hat, und zwar war das damals Michael Schumacher. Die Hoffnung hatten natürlich nach dem guten Saisonstart von Charles Leclerc und den Ferrari insgesamt alle Tifosi, die an der Strecke waren, und davon gab es einige, die hatten auch ein bisschen was auszuharren. Nicht ganz so schlimm wie in Belgien letztes Jahr, auch wenn der Vergleich oft gezogen wurde. Dennoch gab es mehr als genug Regenschirme und die auch aus gutem Grund am Autodromo Enzo Dino Ferrari. Und eine weitere Besonderheit hatte das Wochenende auch noch, und zwar war es eins dieser Sprint-Qualifying-Wochenenden. Davon haben wir auch einige im diesen Rennkalender. Letztes Jahr sind wir das Format ja das erste Mal gefahren im Formel 1 Tross, sodass das Qualifying diesmal schon am Freitagabend stattgefunden hat. Mit folgendem Ergebnis: Max Verstappen konnte sich gegen Charles Leclerc durchsetzen. Die McLaren haben wieder einen Aufwärtstrend vorzuweisen. Lando Norris konnte sich für das Sprint-Qualifying den dritten Startplatz sichern. Dahinter, ganz überraschend, Haas weiterhin gut. Kevin Magnussen mit dem vierten Platz am Freitag. Dahinter dann Alonso, Ricciardo, also auch der zweite McLaren, besser als noch zuletzt in Australien. Sergio Perez im zweiten Red Bull. Bottas, Vettel auch unter den Top 10. Carlos Sainz dann nur auf Platz 10 am Freitag. Mick Schumacher wurde 12. Und was das Ganze im Sprint-Qualifying gemacht hat, und das hat so ein bisschen was verschoben. Mick Schumacher ist als 10. ins Ziel gekommen, hat sich dafür keine Punkte gesichert. Es gibt ja dieses Jahr mehr Punkte im Sprint-Qualifying, als das letztes Jahr noch der Fall ist. Dieses Jahr ist es von Platz 1 8 Punkte bis Platz 8 ein Punkt. Ganz normal gestoffelt. Das war letztes Jahr noch anders. Das heißt, es gibt mehr Punkte als letztes Jahr. Das legt den Stellenwert ein bisschen mehr und auch ein bisschen mehr Risiko auf den Samstag, weil auch viele das Racing kritisiert haben. Die fahren ein bisschen vorsichtiger, eben um das Auto nicht auf Sonntag kaputt zu fahren, weil am Sonntag gibt es mehr Punkte. Und wenn das Auto am Samstag kaputt geht, legt man sich natürlich gleich, schaufelt man sich sein eigenes Grab. Sebastian Vettel ist am Samstag 13. geworden, Lewis Hamilton nur 14. Die Mercedes generell nicht so gut. Das hat George Russell dann am Sonntag ein bisschen gerade rücken können mit der Startaufstellung, die ja am Samstag dann ausgefahren wurde. Hatten wir grundsätzlich dann weiterhin ein überragendes Wochenende für Max Verstappen, der sich insgesamt 34 Punkte an diesem Wochenende holt und sich auch am Sonntag den Rennsieg holt. Und einen Doppelsieg haben wir auch noch. Sergio Perez auf dem zweiten Platz von Red Bull und Dritter. Und da sah es lange anders aus, als ob Charles Leclerc da den Anschluss halten kann in der WM, der ja weit vorne im Vergleich zu Max Verstappen. Die Red Bull haben ja beide einen Ausfall gehabt in Bahrain. Lando Norris ist tatsächlich Dritter geworden. Das hat das McLaren-Team besonders stark gefreut. George Russell erfreulicherweise Vierter im Vergleich zu Lewis Hamilton, der eine Entschuldigung von Toto Wolff auf dem Ohr hatte nach dem Rennen, bei dem sich das Team entschuldigt hat, dass das Auto so schlecht sei. Und für Lewis Hamilton ist das sicherlich ein herber Rückschlag, hier in 9 Positionen hinter seinem neuen Teamkollegen zu sein, obwohl das der ein oder andere vielleicht auch schon erwartet hat vor Beginn der Saison. Valtteri Bottas ist erfreulicherweise im Alfa Romeo auf Platz 5 gefahren. Charles Leclerc ist kurz vor Schluss nochmal in der Variante Alter, in der sich letztes Jahr Yuki Tsunoda im Qualifying gecrashed hat, rausgeflogen und konnte sich trotz des Crashs und des Boxenstopps danach noch auf Platz 6 vorkämpfen. Yuki Tsunoda dahinter auf 7. Sebastian Vettel holt 4 Punkte und das ist ein richtig schönes Erfolgserlebnis, nicht nur für McLaren an diesem Wochenende, sondern auch eben für Aston Martin, weil auch Lance Stroll holt 1 Punkt. Kevin Magnussen für das Haas-Team noch mit 3 Punkten auf Platz 9. Mick Schumacher auch in das ein oder andere Scharmützel verwickelt, am Ende Vorletzter. Zusammen mit Daniel Ricciardo, der sich zum Beispiel mit Carlos Sainz gekabbelt hat, gleich in der ersten Runde, deswegen die unter Ferner liefen. Von Platz 11 runterwärts sind es noch Albon, Gasly, wie gesagt Hamilton, Ocon mit einer Zeitstrafe, Guan Yu Zhou, der am Samstag schon gar nicht mehr im Ziel war im Sprint-Qualifying und Nicolas Latifi eben mit Mayim Williams. Ebenso wie Carlos Sainz ist auch der andere Spanier im Feld, Fernando Alonso, der ja damals 2006, als Michael Schumacher in Imola gewinnen konnte, noch gegen ihn gekämpft hat. Der Weltmeister von 2005 und 2006 in Imola diesmal nicht im Ziel. Auch aufgrund einer Kollision nach 6 Runden konnte er das Ganze nicht beenden. Wie sieht es in der WM aus nach 4 von 23 Rennen? Als nächstes steht Miami auf dem Programm. Die Premiere dort um das Hard Rock Stadium der Miami Dolphins aus der NFL wird da gefahren. Es gibt schon erste Snippets. Sergio Perez ist in einem alten Red Bull schon erste Meter gefahren auf der neuen Strecke. Das sieht man bei Twitter, zum Beispiel bei Stefan Ehlen vom Motorsport Network Germany. Wir haben Charles Leclerc weiterhin deutlich in WM-Führung. Ist hier immerhin auch in jedem Rennen ins Ziel gekommen. 86 Punkte, Max Verstappen dahinter mit 59, Sergio Perez mit 54. Dann kommt schon George Russell, nur 5 Punkte weniger. Lewis Hamilton inzwischen auf Platz 7 in der WM. Der konnte ja vor allem in Bahrain und in Australien punkten. Sebastian Vettel 14. Mick Schumacher weiterhin ohne Punkte. Und wir haben natürlich noch das ein oder andere Rennen ausstehen, haben wir gesagt. In der Konstrukteurswertung nähert sich das Ganze ein bisschen an, dadurch, dass Red Bull jetzt deutlich mehr gepunktet hat als Ferrari. Die haben nämlich 38 Punkte mehr geholt an diesem Wochenende und sind jetzt in der WM nur noch 9 Punkte auseinander. Dahinter Mercedes, McLaren, Alpha, Alpine. Also dahinter wird sich noch einiges tun. Muss man auch gucken, wie sich die Mercedes weiterentwickeln. Also es bleibt weiterhin spannend. Das war's von der Formel 1. Wie gesagt, in Miami geht's weiter. Ein kurzer Exkurs zum Boxen. Das Wembley-Stadion war ausverkauft. Mit 94.000 Zuschauern war das ein neuer englischer Zuschauerrekord. Unglaublich eigentlich, dass die europäische Bestmarke fast 90 Jahre alt ist. 1934 in Hamburg sind Max Schmeling und Walter Neusel vor 102.000 Zuschauern gegeneinander angetreten. Das ist die Zuschauerbestmarke europaweit. Tyson Fury hat in Wembley gekämpft und konnte sich gegen Dillian Wright durchsetzen. Recht klar eigentlich konnte er sich den WBC-Titel sichern und vielleicht war das auch der letzte Kampf seiner Karriere, aber ich denke mit Presseagenten kann man da einiges regeln im Boxen. Da möchte ich jetzt, natürlich kann man sagen, er tritt als ungeschlagener Weltmeister ab, wie das zum Beispiel auch der Kicker titelt. Ob das nun wirklich so kommt, werden wir natürlich weiter beobachten. Viel wichtiger in der aktuellen Situation finde ich zum Beispiel auch, dass eine Videobotschaft von Wladimir Klitschko aus Kiew eingespielt wurde, die eben auch nochmal unterstützen sollte, wie wir die Ukraine in dieser aktuellen Situation unterstützen können. Das finde ich auch auf jeden Fall noch erwähnenswert. Ebenso wurden die Laureus Awards verliehen für das vergangene Jahr. Da ist unter anderem auch Max Verstappen als Sportsman of the Year ausgezeichnet worden. Bei den Damen ist das Elaine Thompson-Hua, die Sprinterin aus Jamaika, geworden. Team zum Beispiel italienischen Fußballer, die ja Europameister geworden sind, als Breakthrough, also Emporkömmling, ist Emma Raducanu, die Tennisspielerin ausgezeichnet worden. Ich könnte jetzt noch alle Namen vorlesen. Lifetime Achievement ist Tom Brady. Exceptional Achievement letztes Jahr aufgrund seiner überragenden Torquote Robert Lewandowski. Für die Sportikonenauswahl ist Valentino Rossi geehrt worden, der Motorradrennfahrer, und auch Gerard Asamoah und die Doku Schwarze Adler, die ja auch für den Rassismus im Sport, beziehungsweise sich gegen den Rassismus im Sport stark macht, wurde auch ausgezeichnet. Das finde ich auch eine sehr, sehr starke Geste von Laureus, dass auch dieses Thema hier eine Rolle spielt. Im Handball habe ich schon gesagt, das DHB-Pokalfinale stand an in Hamburg. Das letzte Mal ausgetragen, das Final Four. Ab nächsten Jahr wird das in der Lanxess Arena in Köln ausgetragen. Das heißt, Sky und ARD haben jetzt zumindest im Free TV 2 von 3 Spielen gezeigt. Das war ganz schön. Erlangen, Lemgo, der Vorjahrespokalsieger, der fast Meister SC Magdeburg, die sind ja kurz davor, die Meisterschaft sich zu sichern. Und der Altmeister THW Kiel waren dabei. Erlangen konnte im Halbfinale keinen Stich setzen gegen Magdeburg. 30-22 war es da im Halbfinale. Lemgo gegen Kiel war ein bisschen knapper. Lemgo hat zwischenzeitlich sogar geführt. Kiel hat sich schlussendlich ins Finale dennoch vorgekämpft und dort dann gegen Magdeburg 28-21 gewonnen, sodass der THW hier seinen Pokaltitel noch holen kann. Magdeburg wird ja wahrscheinlich Meister und generell muss man diese Woche hervorheben, hat Magdeburg wieder einmal unterstrichen, was für ein hervorragendes Sportjahr das wird. Denn nicht nur der SC Magdeburg ist auf dem besten Wege, deutscher Handballmeister zu werden, sondern auch die Fußballer in Magdeburg sind aus der dritten Liga aufgestiegen in die zweite Fußball-Bundesliga. Auch da steht der Aufstieg inzwischen fest. Da kommen wir natürlich nachher noch in der Bundesliga im Fußballteil drauf zu sprechen. Also in der sachsen-anhaltinischen Hauptstadt läuft es auf jeden Fall, nicht nur im Handball, auch im Fußball. Im Tennis feiern wir ein kleines Comeback. Krawitz-Mies sind wieder da. Das berühmte deutsche Doppel, das letztes Jahr ja auch den ein oder anderen Erfolg sichern konnte, ist in Barcelona wieder angetreten. Die Herren sind jetzt weiterhin auf Sand in München tätig. Novak Djokovic ist wieder in die Turniere eingestiegen, hat in Belgrad gegen Rublev das Finale verloren. Also da bewegt sich weiterhin alles in Richtung French Open. Da bleibt es auf jeden Fall spannend, genauso wie im Radsport. Da steht bald die erste Grand Tour an. Es ist ja der 1. Mai bald und vielleicht bei einigen von euch klingeln da schon die Alarmglocken. Hessischer Rundfunk, 1. Mai, Florian Nass wird dann natürlich Eschborn-Frankfurt begleiten. Das berühmteste Eintagesrennen, was in Deutschland gefahren wird und vielleicht sogar noch berühmter als die Deutschland-Tour, aber das ist vielleicht jedem selbst überlassen. Da kann man auf jeden Fall reinschauen, denn die ersten Favoriten werden sich rauskristallisieren. Denn am 6. Mai, und das ist ja dann quasi schon die Woche danach, da startet der Giro d'Italia und ja, die erste Grand Tour vor der Tour de France und dann natürlich gegen Saisonende noch die Vuelta d'España. Wir hatten noch einen Eintagesklassiker, der diese Woche stattgefunden hat, und zwar war das Lüttich-Bastogne-Lüttich. Da konnte der Belgier Remco Evenepoel, der Emporkömmling in der Radsportszene, gerade mal 22 Jahre alt und wirklich zurückgeworfen durch einen Beckenbruch, das muss man sich mal vorstellen, einen Beckenbruch, den er sich 2020 zugezogen hat, konnte sensationell die 108. Auflage von Lüttich-Bastogne-Lüttich eben gewinnen in seinem Heimatland. 257 Kilometer galt es zu bewältigen. Es ist immer wieder eine Wahnsinnsdistanz, die da zurückgelegt wird. Der Sieg war eigentlich so gar nicht eingeplant. Er war vielmehr als Helfer von Julien Alaphilippe eingeplant. Dieser ist allerdings sehr, sehr schwer gestürzt. Und da sind wir wieder bei den schweren Verletzungen im Radsport, die uns ja auch in den letzten Wochen schon begleitet haben. Unter anderem hat er sich sein Schulterblatt gebrochen, Rippen wurden verletzt und auch die Lunge hat eine Verletzung davon getragen. Also gute Besserung an Julien Alaphilippe und wir hoffen, dass er natürlich unter anderem auch in den Zeitfahren, wo ja seine Stärke liegen, unter anderem auch Weltmeister gewesen, nochmal angreifen kann dieses Jahr. Es liest sich auf jeden Fall überhaupt nicht gut und wir drücken alle Daumen, dass das schnell wieder bergauf geht. 2020 und 2021 ist er ja auch schon vom Pech verfolgt gewesen und hat den Sieg bei Lüttich-Bastogne-Lüttich unter anderem, weil er aufgrund von Tadej Pogacar wurde überholt, glaube ich, letztes Jahr. Der war dieses Jahr nicht dabei aufgrund eines Trauerfalls. Also die Pechsträhne geht leider weiter und gute Besserung dort auf jeden Fall ins Krankenhaus. Bei den Damen, weil ich das die letzten Wochen auch immer angesprochen hatte, ist Liane Lippert aus deutscher Sicht unterwegs gewesen. Bei den Herren gab es übrigens keine nennenswerte Ergebnisse. Die Vize-Europameisterin Lippert, also 8. bei Lüttich-Bastogne-Lüttich. Die Damen sind 142 Kilometer gefahren. Die Siegerin heißt Van Vleuten und kommt aus den Niederlanden, ist auch schon 39 Jahre alt und Zeitfahr-Olympiasiegerin. Also da eine, Routinier, die dort den Sieg bei diesem Frühjahrsklassiker für sich entscheiden kann. So, jetzt kommen wir zum Darts und zum Snooker. Und da gibt euch Benny ein kleines Update, was so passiert ist. Entschuldigt ein bisschen die Audioqualität, das ist nicht ganz optimal gelaufen heute alles, aber man kann auf jeden Fall alles verstehen und das ist ja das Zentrale, sodass ihr da kompakt auf den aktuellsten Stand der Dinge gebracht werdet. Was in Sheffield im Crucible Theater und bei der Darts Szene in der letzten Woche passiert ist, sowohl auf der European Tour als auch in der Premier League of Darts. Bis dahin kann ich nur verweisen auf unsere Social Media Accounts, Twitter und Instagram @onthepitch_pod. Schaut da gerne vorbei, unter anderem auch wenn wir im Stadion sind, im Fußball zum Beispiel, hat Benny wieder am Wochenende geteilt, der war auf Schalke. Davon wird er uns auch im zweiten Teil noch erzählen. Also bleibt dran, denn es geht weiter natürlich nach Darts und Snooker noch mit dem Fußball. Wir hören uns dann also nach Bennys kleinem Audioeinwurf wieder. Bis dann!
the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Moin und einen wunderschönen Montag von mir. Hier spricht Benny. Und ja, leider hat es heute wieder nicht funktioniert, einen guten Termin zu finden für David und mich, gemeinsam diese Folge aufzunehmen. Hatten dann beide doch zu unterschiedliche Termine, weshalb sich das heute einfach nicht ergeben hat und auch jetzt die nächsten Tage nicht ergeben hätte. Dementsprechend wird diese Folge wieder etwas spezieller, weil David höchstwahrscheinlich einen Großteil alleine durchgehen wird. Dennoch, nächste Woche kriegen wir das definitiv hin. Da werden wir dann abends dann die neue Folge aufnehmen. Das wird gar kein Problem. Aber erstmal vielleicht zum Sportlichen, denn ich bin wie immer eigentlich für Snooker und Darts mal wieder zuständig. Das geht relativ schnell, kann relativ schnell abgefrühstückt werden. Denn bei der Snooker-WM im Crucible in Sheffield geht's weiter. Da wird in den nächsten Tagen die zweite Runde beendet und dann geht es schon in die Viertelfinals und da sind schon die ersten Ergebnisse in der zweiten Runde, also in den Achtelfinals raus. Mark Williams, der Altmeister, schlug Jackson Page deutlich mit 13-3. Stephen Maguire hatte auch gegen Zhao Qingtong wenig Probleme mit 13-9. Mark Selby, der Titelverteidiger, verlor tatsächlich mit 10-13 gegen Yan Bingtao. Bingtao spielte im vorletzten Frame, ich glaube das längste Frame, was jemals bei einer Snooker-WM gespielt wurde, das ging über eine Stunde. Eine Menge Safeties, also das ist dann natürlich für den regelmäßigen Snooker-Zuschauer sau interessant, wie die sich gegenseitig eigentlich ständig verteidigen. Aber nicht unbedingt vielleicht für einen Zuschauer, der in diesem Moment reinschaltet, der denkt sich, wer guckt sich denn sowas an? Das ist natürlich immer ein bisschen ärgerlich. Aber es war ein sehr hochklassiges Match, definitiv. Ronnie O'Sullivan hat wenig Probleme gehabt gegen Mark Allen. Das ging 13-4 aus. Allen kam da nicht viel in sein Match rein. Ich glaube, das höchste Break war 168 von ihm. 110 von ihm, ein Century also dabei. Aber da fehlte einfach die Konstanz in den Breaks. Da war dann sonst nicht viel Gutes dabei und Ronnie spielte da sein solides Snooker runter, was reichte für das Erreichen des Viertelfinals. Gehen wir noch in die restlichen Spiele, die noch stehen. Judd Trump führt momentan 10-6 gegen Anthony McGill, das sollte heute beendet werden. Jack Lazowski führt 9-7 gegen Neil Robertson, gegen den Thunder from Down Under, auch ein Titelfavorit mit einem hervorragenden Jahr hinter sich. Kyron Wilson gegen Stuart Bingham, da steht es noch 8-8 und Noppon Seinkamp liegt 5-11 gegen John Higgins hinten. Und damit können wir eigentlich direkt in den Dartsport gehen. Da stand oh Wunder, letzte Woche erneut die Premier League an, der 12. Spieltag in Dublin. Der findet diese Woche statt, genau. Aberdeen war letzte Woche dran, so ist es richtig. Und den Abend gewann kein geringerer als Johnny Clayton. Und das gegen Michael van Gerven im Decider mit 6-5 im Finale. Clayton schlug zuvor Gary Anderson ohne Probleme mit 6-2, dann im Halbfinale Peter Wright ebenfalls im Decider mit 6-5 und dann eben im Finale Michael van Gerven ebenfalls mit 6-5 in einem definitiv hochklassigen Match. Beide spielten knapp um die 103 Punkte im Average und Michael van Gerven war nach dieser Partie sehr angepisst. Das lag daran, dass er Russ Brain ein bisschen beschuldigt, dass er ständig auf die Zuschauerrufe einging, was aber eben auch sein Job ist, dass wenn da jemand flüstert oder reinruft, dass er ihn bittet, ruhig zu sein. Das hat Michael van Gerven irgendwie ständig rausgebracht, weil das Russ Bray öfter gemacht hat. Ich weiß nicht, vielleicht ist da mittlerweile auch echt der Frust dabei. Klar, die Premier League-Saison läuft gut für Michael van Gerven, aber dennoch ist das immer noch nicht das, was er will. Spielerisch ist er wieder auf seiner Höhe, aber diese vielen Turniersiege, die kommen gerade auf der European Tour und auch in den bisherigen Majors eben noch nicht. Und auch auf der Pro Tour ist das ja noch alles andere als konstant. Dementsprechend sieht man da auch immer noch den Frust, obwohl es bei ihm sehr gut bergauf geht und da er auch in der Premier League auf Rang 1 steht nach diesen 11 Spieltagen. Auf Rang 2 jetzt durch den Sieg von Johnny Clayton natürlich, aber dennoch sollte das mit den Playoffs kein Problem werden für Van Gerven. Gehen wir aber vielleicht nochmal ganz kurz aufs Wochenende ein. Da standen nämlich noch ganz viele European Tour Qualifier statt. Das wurde jetzt an so einem Blocktermin gemacht. Das heißt, insgesamt wurden fast alle restlichen European Tour Qualifier ausgespielt. Vier davon auch noch aus Deutschland, nämlich Leverkusen, Stuttgart, Trier und Jena. Und am Sonntag dann eben unter anderem Zwolle und Budapest. Und glaube ich, genau. Und noch Prag und Graz. Prag und Graz hat sich leider kein Deutscher qualifiziert. Dafür aber bei den Home Nation Qualifiern in Leverkusen, Stuttgart, Trier und Jena natürlich immer zwei Deutsche. Das heißt, ja, besser hätte man es nicht machen können aus Sicht von Lukas Wenig, denn der qualifizierte sich tatsächlich für alle vier Events, alle vier für Leverkusen, Stuttgart, Trier und Jena, während Dragutin Horvat sich immerhin für Stuttgart, Trier und Jena qualifizierte, also auch wieder dreimal dabei ist. Dann ist Horvat jetzt ja schon fünfmal in dieser Saison sicher auf der European Tour dabei, während Lukas Wenig auch schon zweimal vor Ort war. Das heißt, 2+4 ergibt 6 European Tour Qualifikationen. Der ist dann ja bei 6 von 7 deutschen European Tour Turnieren dabei gewesen, wenn die Saison zu Ende ist. Vielleicht gelingt ihm dann auch der erste große Sieg auf der Bühne. Das wäre natürlich grandios. Er ist ja auch einer der Contender, der sich immer wieder um eine Tour Cut ja, kämpft und ja immer knapp scheitert, der aber sicherlich in den nächsten Jahren sich eine holen wird. Dragutin Horvat auch wieder mit einer starken Konstanz am Freitag und Samstag. Und am Sonntag dann die European Tour Qualifier für das Ausland. Das heißt Graz, Prag, Zwolle und Budapest, wie ich schon sagte. Auch zwei Deutsche haben sich für zwei Turniere davon qualifizieren können. Franz Rötsch, der Achtelfinalist aus 2020, als er in dem European Tour Turnier, in seinem zweiten European Tour Turnier aller Zeiten das Achtelfinale erreicht und Rob Cross auf dem Weg in Runde 2 besiegte und Brandon Dolan in Runde 1. Und René Adams ist wieder dabei. Das ist die erste Qualifikation seit, ich glaube, 3 Jahren für die European Tour, der WM-Teilnehmer von 2015 zu 16, also aus der Saison 2015 zu 16, der ja vielleicht einigen bekannt ist als The Zone-Experte, macht auch einen guten Job und umso toller, dass er da so ein bisschen Retro-Feeling schafft und sich erneut oder das erste Mal in dieser Saison und das seit 3 Jahren für die European Tour qualifiziert. Es wird spannend zu sehen sein, wie er sich dann direkt präsentiert. Da geht die Formkurve auch weiter nach oben. Und ich würde sagen, wir gucken mal, was in dieser European Tour Saison beim Darts noch so passiert.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung. Jetzt seid ihr auch in Snooker und Darts wieder up to date und natürlich gibt es noch viele weitere Sportarten, aus denen wir berichten können. Das machen wir natürlich wieder, wenn wir auch wirklich zu zweit wieder hier sind und da vielleicht noch den ein oder anderen Gast dabei haben. Denn das haben wir in den nächsten Wochen auch vor, auch wenn die Uni uns gerade so ein bisschen im Nacken sitzt und die Zeit vielleicht nicht ganz so breit ist, wie das noch in so manchen anderen Ereignissen war in den letzten Monaten, aber wir versprechen euch, da geht's auf jeden Fall wieder bergauf und wir haben einiges Spannendes noch vor und im Petto, unter anderem ja dann auch, wenn die NBA-Playoffs weitergehen oder wenn wir im Sommer uns mal überlegen, was machen eigentlich die ganzen Wintersportler, was macht die Wintersportszene, wie kann man da die Begeisterung aufrechterhalten, denn ja, es dauert natürlich noch ein bisschen, bis der Wintersport wieder losgeht. Wir widmen uns jetzt natürlich dem Fußball und da muss ich auf jeden Fall natürlich, ich weiß nicht, wie schnell ihr die Folge hört, wie schnell ihr runtergeladen habt. Bei Spotify kann man übrigens jetzt bewerten. Also wenn ihr da Sterne vergeben wollt, könnt ihr das gerne machen. Das haben inzwischen, glaube ich, 10 Leute getan. Ich glaube, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Vielen Dank schon mal, weil bisher werden da 5 Sterne angezeigt. Also wenn ihr gerne Feedback an uns habt, könnt ihr uns das natürlich zukommen lassen bei Twitter oder bei Instagram @onthepitch_pod. Aber natürlich sind wir auch über jeden Stern froh, den wir da bekommen. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, also immer gerne her damit. So, den Aufruf von letzter Woche, genau, Dynamo Kiew ist zu Gast im Signal Iduna Park im Westfalenstadion. Morgen Abend, Dienstag, 18 Uhr, das ZDF überträgt auch Benefizspiel zugunsten der Hilfsprojekte für die Ukraine. Also falls ihr das kurzfristig hört und das noch irgendwie unterstützen könnt oder natürlich generell spenden wollt, spenden könnt, tut es gerne. Und es ist schön, dass der BVB sich für dieses Projekt bereit erklärt hat. Das schon mal ganz zuvorderst. Jetzt werden wir natürlich blicken auf den Fußball der vergangenen Woche, da stand im Zentrum der Woche zentral, unter der Woche natürlich das DFB-Pokal-Halbfinale, wir hatten HSV gegen den SC Freiburg, die Nordlichter haben sich echt gut verkauft in einem schönen, vollen Stadion in Hamburg, konnten sich dann aber tatsächlich nicht durchsetzen, sondern die Truppe von Christian Streich das erste Mal im DFB-Pokal-Halbfinale, 1:3 heißt es am Ende aus Sicht der Hamburger und damit zieht ja doch der Favorit in diesem Duell auch weiter, Hain in die nächste Runde. Ja, und dann kam es zu einem Ereignis, das mir selber schon bekannt vorkam. In der zweiten Pokalrunde ist nämlich Mainz 05 auf Arminia Bielefeld getroffen und nur kurz danach gab es die gleiche Partie nochmal in der Bundesliga. Also manchmal will es der Zufall so. Und dieses Mal war es wieder so, denn im Halbfinale standen sich Leipzig und Union Berlin gegenüber. Die gleiche Paarung begegnet uns gleich nochmal beim Bundesligaspieltag. Das heißt, die erste Austragung in wenigen Tagen dieses Aufeinandertreffens konnten die Leipziger für sich entscheiden. Ganz, ganz spät das Kopfballtor von Emil Forsberg, das letztendlich verhindert, dass das Spiel in die Verlängerung geht. Also Leipzig setzt sich 2-1 durch gegen Union Berlin, die aber auch die ein oder andere Chancen hatte. Beide Spiele konnte man auch im Free-TV sehen. Das ist ja wie immer auch eine ganz schöne Sache. Natürlich gibt es jetzt Stimmen, ganz Fußball-Deutschland für SC Freiburg im DFB-Pokalfinale. Wir sind dann natürlich gewohnt neutral, auch wenn man es der Streichtruppe auf jeden Fall gönnt, diesen Erfolg sich verdient zu haben. Gleichwohl muss man sich echt Respekt zollen vor der Kaderbreite von RB Leipzig und auch von dem, was Domenico Tedesco da in den letzten Monaten auf die grüne Wiese gezaubert hat. Benny könnte da jetzt sicherlich noch ein bisschen mehr zu sagen. Ich meine, der war ja auch mit Schalke nicht ganz unerfolgreich, möchte man sagen. Also da können wir gespannt sein, was das DFB-Pokalfinale da für uns bereithält. Ich halte es für eine recht offene Partie und ja, man kann ja auch überlegen, mit welchen Vorzeichen die verschiedenen Mannschaften antreten. Für Freiburg ist das jetzt sicherlich natürlich noch eins der großen Highlights der Saison und für Leipzig steht ja vielleicht sogar noch mehr auf dem Programm. Die haben noch keinen großen Titel geholt, könnten sogar noch ins Europa-League-Halbfinale, ins Finale einziehen. Da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen und für die Leipziger ist es natürlich echt eine Terminballung. Am letzten Spieltag geht es gegen Bielefeld, das könnte gut für Bielefeld sein, weil Leipzig dann, ich glaube Mittwoch oder Donnerstag dann Europa-League-Finale spielen würde. Und am Samstag ist dann Pokalfinale. Also echt eng getaktet das Ganze. Aber dafür müssten wir natürlich erstmal im Halbfinale bestehen. Und darauf kommen wir jetzt gleich auch noch zu sprechen. Hinter den DFB-Pokal machen wir also einen Haken. Wir beginnen aber in der Europa Conference League. Da gibt es natürlich auch Halbfinals in den kommenden Wochen, hatte ich schon angesprochen. Leicester trifft auf AS Rom. Die konnten ihr norwegisches Bodø/Glimt-Trauma natürlich jetzt endlich aus Mourinhos Sicht besiegen. Die einzig verbliebene italienische Mannschaft, hat er auch betont, die noch in den europäischen Wettbewerben vertreten ist. Im zweiten Halbfinale gibt es dann die Partie Feyenoord Rotterdam gegen Olympique Marseille. Das Ganze müsstet ihr bei RTL Plus sehen. Europa League Halbfinale gibt es natürlich auch und das ist aus deutscher Sicht auf jeden Fall das Spannendste, denn wir haben am Donnerstag um 21 Uhr diese Woche und dann am 5. Mai um 21 Uhr die Rückspiele jeweils Leipzig gegen Glasgow, zuerst in Leipzig, Rückspiel dann in Glasgow, das wird stimmungsmäßig auch super, vor allem dann in Glasgow. Und wir haben natürlich West Ham United gegen Eintracht Frankfurt, die Sensationssieger aus dem Camp Nou treffen zuerst im London Stadium. Sehr, sehr schönes Stadion, Olympiastadion von 2012, habe ich auf Instagram, glaube ich, sogar ein Bild von, war ich, lebe mich mal. Echt spektakulär da, ich dachte, es wäre mehr eine Olympia-Führung, es ist eher so eine West Ham United-Führung gewesen, trotzdem sehr sehenswert, solltet ihr mal in London sein. Da gibt es ja genug Stadien zu sehen, lasst das auf jeden Fall nicht außen vor. Es werden nicht so viele Auswärtsfans von Frankfurt dabei sein, wie das in Barcelona der Fall gewesen ist, dafür hat West Ham zu Recht ja auch gesorgt. Das ist ja in gewisser Weise auch ihr gutes Recht, da diese Prozentzahlen beizubehalten. Aber wer weiß, vielleicht kriegen es die Frankfurter ja wieder irgendwie hin, die Auswärtsfanquote noch ein bisschen höher zu treiben, als man sich das bei West Ham so gedacht hat. Welche Tipps ihr habt, könnt ihr uns natürlich gerne zukommen lassen. Egal für welchen europäischen Wettbewerb, da sind wir natürlich vielleicht auch ein bisschen in deutscher Prägung. Dann letztendlich, was die Ergebnisse angeht, aber das wäre schon echt eine coole Sache, wenn wir dann ein deutsches Europa-League-Finale haben. Und ja, Benny und ich müssen natürlich aus hessischer Sicht natürlich sagen, dass wir es der Eintracht besonders gönnen. Und jetzt sind wir in der Königsklasse des Fußballs angekommen. Wir müssen die Frauen allerdings voranrücken, denn ja, die Hinspiele im Champions League Halbfinale der Frauen haben schon stattgefunden. Wolfsburg unterlag im Camp Nou mit ähnlich beeindruckender Kulisse 5-1. Das wird ganz, ganz schwer, das im Rückspiel noch zu drehen. Die gibt es am 30. April und im zweiten Halbfinale war es ein rein französisches Duell. Olympique Lyon gewinnt knapp gegen PSG mit 3-2. Da ist also noch eigentlich alles offen für das Spiel dann in Paris im Rückspiel. Da könnte noch was gedreht werden. In der Champions League ist natürlich auch Halbfinale, das heißt Dienstag bei Prime und Mittwoch bei DAZN. Diese Woche Dienstag, also morgen, Manchester City gegen Real Madrid. Das heißt Pep Guardiola gegen Benzema zum Beispiel, da könnte man auch viele weitere Duelle nennen. Und am Mittwoch gibt es dann ja natürlich die Bayern-Rausschmeißer Villarreal in Anfield und das gleiche dann umgekehrt am 3. und am 4. Mai im dementsprechenden Rückspiel. Aber da kommen wir natürlich dann nächste Woche noch drauf zu sprechen. Und jetzt kommen wir zum deutschen Fußball und da habe ich eine zweite kleine Audionachricht. Auch hier nochmal Entschuldigung für die nicht ganz so gute Qualität heute bei Benny. Er gibt uns einen kleinen Einblick, was in der zweiten Bundesliga passiert ist. Was die Magdeburger angeht, habe ich ja schon gesagt, dass die aus der dritten Liga den Aufstieg in die zweite Liga geschafft haben. Und das finde ich eine ganz erwähnenswerte Sache. Und zu allen Erlebnissen, die es zum Beispiel beim Spitzenspiel Schalke gegen Werder Bremen gegeben hat, wo Benny auf der Nordkurve ganz begeistert seine Schalke angefeuert hat, hört er natürlich jetzt gleich in seiner Audionachricht noch was. Und danach gibt es natürlich noch die erste Fußball-Bundesliga, denn da ist auch einiges passiert und da kriegt ihr dann vielleicht auch ein bisschen Arminia-Perspektive, wenn ihr jetzt gleich die Schalker-Perspektive hört. Ansonsten Twitter und Instagram @onthepitch_pod ist die richtige Adresse für Stadionerlebnisse, die es von mir in dieser Saison zwar nicht mehr geben wird, aber jetzt erstmal viel Spaß mit der zweiten Nachricht von Benny. Bis gleich.
On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Ja, wir kommen zur zweiten Bundesliga und wie ihr wahrscheinlich auch über Social Media gesehen habt, zumindest wenn ihr uns auf Instagram folgt, kleiner Spoiler, folgt uns, denn da seht ihr auf jeden Fall immer Bilder und Videos von Stadionaufenthalten oder anderen Events, wo wir vielleicht sogar gemeinsam hinfahren. Ja, ich war am Samstag in der ausverkauften Veltins-Arena in Gelsenkirchen auf Schalke und ja, das erste Mal ausverkauft seit Januar 2020, das heißt seit vor Corona. Das war, ich glaube, ein 2:0 gegen Gladbach, wenn ich mich recht entsinne. Und ja, jetzt sollte es im Topspiel gegen Werder Bremen gehen. Erster gegen Zweiter. Es ging auch um so ein kleines, ich will nicht Vorentscheidung sagen, aber es geht um doch irgendwie eine kleine Vorentscheidung im Aufstiegsrennen, denn der Sieger setzte sich dann oder sollte sich eben auf Rang 1 absetzen. Schalke war vor dem Spieltag Erster, Bremen Zweiter. Und ja, da ging es dann doch schon durchaus um etwas, um wichtige Punkte, denn gerade Werder Bremen hatte dann danach auch deutlich das einfachere Restprogramm, während Schalke ja nächste Woche, beziehungsweise jetzt diese Woche, gegen Sandhausen ran muss, dann aber gegen St. Pauli und noch gegen Nürnberg. Das heißt, das Restprogramm ist bei Schalke immer noch das heftigste. Und ja, Schalke kam mit 5 Siegen in Folge in diese Partie. Ich glaube, Bremen hat 4 oder 5 Spiele in Folge wiederum nicht gewonnen und dementsprechend sahen viele auch wegen des Heimvorteils natürlich den Vorteil auf der Seite der Schalker, was aber vom Spielverlauf her am Ende dem gar nicht gerecht wurde. 1:4 hieß es am Ende, 4:1 gewann also Werder Bremen in Gelsenkirchen in der Veltins Arena. Und ja, auch wenn es in der Höhe vielleicht übertrieben ist und gerade das letzte Tor ja durch einen abgefälschten Ball sehr unglücklich zum 1:4 reinging, muss man sagen, Bremen hat hier verdient gewonnen, war verdammt effizient, hat Gegenangriffe hervorragend gestaltet, mit wenigen Bällen sind sie bei uns in den Strafraum gekommen und ja, Schalke war gerade beim Aufbauspiel wieder viel zu behäbig, wie wir das auch öfter in dieser Saison gesehen haben, sehr ärgerlich. Ja, und damit konnte man sich leider nicht weiter absetzen als Tabellenerster, sondern jetzt ist Schalke eben Tabellenzweiter. Dennoch muss ich sagen, ja, das erste Mal in der Veltins Arena seit, ich glaube, ja auch vor Corona. Und ich durfte sogar in die Nordkurve. Es war wieder ein Riesenerlebnis. Ich habe es auch wirklich vermisst und es war Hammer. Und auch wie die Nordkurve das ganze Spiel die Mannschaft nach vorne gepeitscht hat und auch nach dem Spiel, als die Mannschaft nochmal vor die Nordkurve kam, wurde weiter gesungen, wurde weiter gefeiert. Und das zeigt, glaube ich, dass das aus Schalke wieder eine Gemeinschaft geworden ist, dass die Mannschaft mit den Fans auch so ein Stück weit verschmolzen ist in dieser Saison und da doch auch einiges in dieser Saison, egal wie es am Ende läuft, in die richtige Richtung geraten ist. Heißt, selbst wenn wir nicht aufsteigen, wir haben einige Leistungsträger, die definitiv bei uns bleiben werden und die Fans werden auch in der nächsten Saison, egal in welcher Liga, definitiv die Mannschaft nach vorne schreien. Aber Werder Bremen ist dann mit natürlich Spitzenreiter und ja, tatsächlich war ja Schalke gegen Bremen nicht das Abendspiel, nicht das Spiel um 20.30 Uhr am Samstag. Das war nämlich Platz 3 gegen Platz 4, St. Pauli gegen Darmstadt und dadurch wurde oben das Feld noch enger, denn Darmstadt gewann gegen St. Pauli. Damit ist Darmstadt auch keine 5 Punkte mehr von Tabellenplatz 1 weg, sondern nur 3. Und Darmstadt jetzt auch Dritter, St. Pauli Vierter. St. Pauli mit 53 Punkten Vierter, Darmstadt 54, Schalke 56 und Bremen 57. Und auch Hamburg nimmt da weiter Fahrt auf, gewinnt 4-2 gegen Regensburg und ist damit jetzt auf Rang 5 mit 51 Punkten. Da ist noch alles drin und auch Nürnberg mit 50 Punkten ist zumindest noch irgendwie im erweiterten Rennen dabei. Da geht es noch um den Relegationsplatz definitiv, aber da muss bei Hamburg und bei Nürnberg doch schon eigentlich alles gewonnen werden. Was, glaube ich, gerade bei Nürnberg auch noch sehr hart wird. Aber grundsätzlich kann man sagen, ja, es bleibt weiterhin spannend und die zweite Liga ist momentan vielleicht sogar ein Stück weit die bessere erste Liga.
On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und ich bin wieder dabei mit der ersten Fußball-Bundesliga. Ihr merkt, in der zweiten Fußball-Bundesliga ist es echt spannend im Kampf um den Aufstieg. Vielleicht gibt es ja sogar die Relegation Darmstadt gegen Bielefeld erneut, wer weiß. Aber wir blicken natürlich jetzt auf die Ergebnisse des 31. Spieltages und mit einem kleinen Rätsel, denn ich weiß nicht so ganz, was der VfL Wolfsburg in den vergangenen Wochen so aufs Parkett zaubert. Auswärtsniederlage in Augsburg 3-0, Heimsieg gegen Bielefeld 4-0, Auswärtsniederlage in Dortmund 6-1, desaströs. Und jetzt ein 5-0 Heimsieg gegen Mainz 05, also ganz, ganz abstruse Ergebnisse der letzten Wochen für den VfL, der inzwischen in der Tabelle auf Rang 12 rangiert und damit, ja, ich denke, mit dem Abstieg nicht mehr groß was zu tun haben sollte. Ähnliches gilt für die Mainzer, die allerdings gleichzeitig so ein bisschen endgültig natürlich die Europa-Ambitionen verlieren, hinter die Frankfurter zurückgefallen. Jetzt am Samstag hatten wir dann 5 Spiele in der Konferenz. Leipzig gegen FC Union Berlin, ja, die Partie kommt euch bekannt vor, die hatten wir ja natürlich unter der Woche im DFB-Pokal Halbfinale schon und dieses Mal hat das Spiel ein anderes Ende genommen. Die Leipziger konnten sich vielleicht auch aufgrund gewisser Schonungen für das Europa-League-Halbfinale nicht gegen Union Berlin durchsetzen, auch ganz schön für die, dann müssen sie nicht zweimal im gleichen Stadion kurz hintereinander spielen und kriegen nicht zweimal einen auf den Deckel, so wie bei uns gegen Mainz. Also mit uns meine ich Arminia Bielefeld damals in der zweiten Pokalrunde. Union Berlin springt damit auf den 6. Tabellenplatz und damit einen internationalen Platz, der aber theoretisch sogar noch zu Platz 7 reichen könnte. Also auch Europa mit Platz 7 ist möglich und vielleicht sogar 8 Bundesligisten in Europa. Das gab es zuletzt vor 14 Jahren, damals noch mit dem legendären UI-Cup, wo Stuttgart dabei war und Hertha über die Fairplay-Wertung irgendwie in den Europapokal eingezogen ist. Das war ehrlich gesagt vor meiner Zeit. Gleiches könnte aber möglich sein, wenn Eintracht Frankfurt die Europa League gewinnt, dann sind die nämlich für die Champions League qualifiziert, Leipzig ja dann sowieso schon für Europa und dann könnten wir nächstes Jahr, wenn eben wie gesagt Frankfurt die Europa League gewinnt in Sevilla, 8 Mannschaften im Europapokal haben, das wäre auf jeden Fall spektakulär. Frankfurt selber hat sich am Wochenende den Hoffenheimern gegenüber gesehen, da gab es ein 2-2, die beiden in der Tabelle ja auch direkt nebeneinander, obwohl 6 Punkte voneinander getrennt, Hoffenheim vor Frankfurt, also Europa über die Liga zu kriegen, wird ganz, ganz schwer für die Frankfurter und das kann man eigentlich auch eher vergessen. Dann ein weiteres Unentschieden, Freiburg gegen Gladbach, noch 2 Tore mehr, die geschossen worden sind, ein 3-3 am Ende, ein wichtiger Punkt für Freiburg, um sich eben vor Union auf Platz 5 zu halten und Gladbach rangiert auf Platz 11, so auch ein bisschen im Niemandsland der Tabelle zwischen Wolfsburg und Mainz. Köln, und das war wieder ein entscheidendes Spiel für Arminia Bielefeld im Abstiegskampf, konnte sich 3-1 durchsetzen. Eigentlich wäre ich auch im Stadion gewesen, nur die Anreise hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht und deswegen durfte ich das dann doch vom Fernseher verfolgen, außerplanmäßig. Für die Bielefelder ist es kein Erfolgserlebnis gewesen. Frank Kramer wurde unter der Woche entlassen. Jetzt ist unser Marco Kostmann, der ehemalige Torwarttrainer, der verantwortliche Trainer. Dazu wurde noch Henke, der ehemalige Ex-Coach, der Ex-Co-Coach von Ottmar Hitzfeld verpflichtet, um so ein bisschen Erfahrung reinzubringen und einfach zu gucken, dass die Arminia das Steuer noch umreißen kann. Das berühmte Paddelboot aus dem letzten Jahr ist also spätestens jetzt so ein bisschen mit einem Leck unten versehen und das Wasser kommt rein. Ja, es wird auf jeden Fall ganz, ganz schwierig. Nächste Woche ist das Hertha-Spiel, das ist auch sehr, sehr entscheidend. Wie gesagt, Köln setzt sich also zu Hause 3-1 durch, hält die Europa-Ambition weiter hoch. Platz 7 jetzt ein Punkt hinter Union. Greuther Fürth steigt ab, endgültig rechnerisch ist da nichts mehr zu machen. 1-4 verliert man zu Hause gegen Bayern 04 Leverkusen. Die Trainerspiel, ich glaube, Fürth hat sogar geführt zwischenzeitlich. Wie gesagt, deutlich bessere Rückrunde als die Hinrunde, die ihn aber letztlich das Genick gebrochen hat. Inzwischen 9 Punkte hinter Arminia Bielefeld. Also da ist jetzt endgültig der Drops gelutscht. Wieder einmal ein Jahr in der Bundesliga zum Vergessen für Greuther Fürth, wenn man es rein ergebnistechnisch sieht. Aber dennoch großer Kampf, der natürlich dafür nötig war, überhaupt das zu erreichen, in der ersten Liga wieder zu sein. Und ja, auch die Rückrunde hat gezeigt, dass wenn man ja, so kleine Lichtblicke hatte, durchaus die Bundesliga-Tauglichkeit da war, auch wenn der Kader natürlich deutlich, deutlich schwächer war, als das bei den meisten anderen Bundesligamannschaften der Fall ist. Im Topspiel stand ja dann die große Entscheidung bevor. Der FC Bayern München konnte mit einem Sieg zu Hause die Meisterschaft klar machen. Das Ganze ist auch passiert. Zum 10. Mal hintereinander ist der FC Bayern München deutscher Fußballmeister. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ein 3:1 gegen Borussia Dortmund. Das erste Mal überhaupt, dass die Meisterschaft gegen den größten Rivalen, den Pokalsieger aus Dortmund, eben klar gemacht werden konnte. Julian Nagelsmann hat am Ende die verdiente Bierdusche bekommen. Auch natürlich die größte Erfolgsgeschichte seiner bisherigen Karriere, auch wenn der Freiwillige Feuerwehrverein bei den Freiwilligen Feuerwehren der Vergleich nicht ganz so gut ankam. Ich denke, es war nicht so gemeint. Aber mal gucken, was die Bayern jetzt, die gut bezahlten Bayern jetzt in den nächsten Wochen weitermachen. Ich meine, die Bundesliga ist der einzige Wettbewerb, in dem sie noch vertreten sind, die letzten 3 Spiele. Und vielleicht sind sie noch Punktelieferanten für den einen oder anderen Gegner. Das gleiche hofft man natürlich auch in Bielefeld für die Leipziger am letzten Spieltag, aber wir werden sehen, was die Lage so bringt. Am nächsten Spieltag, dem 32. Wir haben allerdings noch zwei spannende Partien übrig am Sonntag. Bochum gegen Augsburg. Augsburg hängt ja noch so ein bisschen im Abstiegskampf drin. Jetzt 2 Punkte hinter Wolfsburg, allerdings 3 Punkte vor Hertha. Eigentlich sind die auch recht sicher. Nicht zuletzt dank des Auswärtssieges in Bochum. 0:2 heißt es hier am Sonntag zugunsten der Bayern. Hertha BSC im Kellerduell 15-16. Mit dem 2. Sieg hintereinander Felix Magath ja auch schon in Augsburg erfolgreich gewesen mit seiner Truppe. Wieder einmal Kevin Prinz Boateng mit einem guten Auftritt gegen Kalajdzic und Co. Pellegrino Matarazzo gelingt also nicht der Auswärtssieg und auch kein Auswärtspunkt im Berliner Olympiastadion. Ein wichtiger Schritt für die Hertha und jetzt ist es, glaube ich, so der Kampf um den Relegationsplatz und den direkten Abstieg zwischen Stuttgart und Bielefeld. Wie gesagt, Bielefeld spielt noch gegen Hertha und da muss man sich in Bielefeld natürlich drauf verlassen, was die Stuttgarter machen. Noch hat man es in eigener Hand in beiden Städten, aber es wird echt brenzlig und da die Bielefelder 2 Punkte weniger und eine um 6 Tore schlechtere Tordifferenz haben, ist das im Moment eher zugunsten der Stuttgarter. Der Blutdruck steigt langsam in der Arminia-Fan-Bubble und ja, Leute, ich bin mir nicht sicher, wie das am Ende ausgeht. Vielleicht könnt ihr auch da eure Einschätzung gerne uns zukommen lassen. Wir würden uns freuen. Gleiches gilt natürlich auch für den Aufstieg von Schalke, der ja noch nicht ganz durch ist. Benny ist dann natürlich frohen Mutes, aber auch da will man den Mund natürlich nicht zu voll nehmen. Es bleibt also spannend, sowohl im Abstiegskampf in die zweite Liga, als auch im Kampf, wer kommt in die zweite Liga nach oben. Also es bleibt weiterhin spannend im Fußball, es bleibt weiterhin spannend im Sport allgemein und wir hoffen, dass wir die nächsten Wochen natürlich auch wieder ganz normal zu zweit dabei sind. Das heißt, montagabends kommen dann die Folgen mit uns beiden wieder ganz normal zusammen. Wie gesagt, wir haben noch einiges im Petto, was wir in den nächsten Wochen und Monaten vorhaben. Wir wünschen euch eine schöne Woche, bleibt gesund, habt Spaß mit dem Europapokal unter der Woche, feuert schön die Frankfurter an zum Beispiel und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, ciao, ciao.
On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.